Im Jakobusbrief geht es um Prüfungen. Und der Apostel bespricht die Frage, wenn der Gläubige geprüft wird, wie sieht das dann aus? Im ersten Kapitel bespricht der Apostel Prüfungen im Allgemeinen. Dort will er uns Hilfen geben für unsere Prüfungen. Diese Prüfungen schließen ein auch die Versuchungen zur Sünde. Aber es geht meistens um andere Prüfungen, die nicht zur Sünde locken. Aber Jakobus berührt auch das Problem der Versuchung zur Sünde. Es geht aber, wie gesagt, um Prüfungen im Allgemeinen. Nach dem Gruß in Vers 1 spricht er von der rechten Einstellung zu unseren Prüfungen in den Versen 2 bis 4. Und in den Versen 5 bis 8 sagt er, dass in Prüfungen Weisheit notwendig ist. Prüfungen können uns durcheinander bringen. Sie können uns große Denkschwierigkeiten bereiten. Wir fragen uns oft, warum muss das sein? Wie kann ich jetzt einen Ausweg finden? Was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Da braucht es in der Tat Weisheit. Heute Abend kommen wir zu den Versen 9 bis 11. In Prüfungen, sagt Jakobus, ist eine der Lebenssituation entsprechende Haltung wichtig. Das ist eine dritte Hilfe in unseren Versuchungen, in unseren Prüfungen. Wir müssen eine richtige Einstellung, eine richtige Haltung einnehmen. Lassen Sie mich diese Verse lesen. Der Bruder, der niedrig gestellt ist, rühme sich in Hoheit, der Reiche in seiner Niedrigkeit, weil er wie eine Blume des Grases vergehen wird. Denn die Sonne ging auf zusammen mit dem heißen Wind und verdorrte das Gras und seine Blume fiel ab. Und die Schönheit ihres Aussehens verging. Also wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Wir haben hier zwei einander entgegengesetzte Situationen. Unsere gesellschaftliche Stellung kann uns sehr oft eine Prüfung bedeuten. Diese gesellschaftliche Stellung kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Manchmal ist es der Besitz, der uns eine gewisse Stellung gibt. Manchmal ist es Autorität oder Untertänigkeit. Manchmal ist es ein anderer Umstand. Manchmal sind es angeborene oder anerzogene Einstellungen, zum Beispiel gegenüber Farbigen oder Weißen. In gewissen Ländern hat es das gegeben, dass die Weißen die Niedrigen waren. Heute ist es so, dass in weißen Ländern der Farbige nicht immer so geachtet wird. Das hat seine Geschichte. Der niedrig gestellt ist, sei es wegen Armut oder wegen seiner Stellung innerhalb einer Hierarchie, oder was das Ansehen betrifft, der also, der von Menschen nicht hochgeachtet wird, der soll wissen, dass er in Christus eine hohe Stellung hat. Jeder Mensch, sagt Jakobus in direkter Weise, hat zwei Stellungen, auf die er sich beziehen kann. Jeder Mensch ist zu gleicher Zeit hoch, aber auch niedrig. Das heißt, jeder Christ, so muss ich sagen. Jeder Christ hat eine hohe Stellung, aber auch eine niedrige Stellung. In Vers 9 geht es um einen Menschen, einen Bruder, der von Menschen für niedrig gehalten wird. Und er sagt, das soll ihn nicht zurückhalten, das soll ihm nicht unnötigerweise Schwierigkeiten bereiten in seiner Stellung. Er soll sich dadurch nicht zurückhalten. Das kann sein, das kann immer wieder geschehen, dass Christen, weil sie nicht genügend anzuziehen oder zu essen haben oder irgendwie zurückgestellt sind, äußerlich, wirtschaftlich, ökonomisch, dass sie sich dann aufhalten lassen in ihrem geistlichen Leben. Sie lassen sich ihr Selbstimage bestimmen von dem, was die anderen für sie halten. Das ist immer wieder eine Gefahr. Das ist die Gefahr in der Erziehung. Es gibt viele Menschen, die halten nicht sehr viel von sich selbst, weil, als sie in der Entwicklung waren, andere nicht viel von ihnen hielten. Und dann übernehmen sie die Haltung von anderen ihnen gegenüber. Was die anderen von ihnen halten, das halten sie dann wiederum von sich selbst. Diese Gefahr ist aber nicht nur bei Kindern da, sie bleibt bei uns. Die Gefahr ist die, dass wir von uns selbst halten, was die anderen von uns halten. Und Jakobus will uns sagen, das darf meine geistliche Einstellung nicht beeinträchtigen. Wenn das für mich eine Versuchung ist, wenn das für mich eine Prüfung ist, dann soll ich aufschauen zum Herrn und wissen, dass ich in Christus geachtet bin. Er hat mich angenommen, er hat mir Vergebung geschenkt, er hat mich ins Himmlische versetzt. Ich bin ein Kind des höchsten Gottes, des höchsten Königs. Ich bin ein Untertan des Herrn aller Herren, des Königs aller Könige. So darf der Niedriggestellte, äußerlich Niedriggestellte, wissen. Aber wenn auch alle Christen hochgestellt sind, so gibt es dann Christen, die auch in dieser Welt hochgestellt sind. Nicht alle Christen sind in dieser Welt niedriggestellt. Jakobus weiß von Christen, die zum Beispiel reich sind. In diesem Fall waren es die Reichen, die Wohlhabenden, die angesehen waren. Jakobus spricht oder schreibt an Juden. Und in Juden gab es, was die Klassen betraf, nicht große Klassenunterschiede. Das war nicht das Problem. Das war das Problem im Griechentum und bei den Römern, aber nicht bei den Juden. Aber ob es nun das Geld ist oder ob es etwas anderes ist, das gibt es immer wieder, dass in dieser Welt Menschen Ansehen haben. In diesem Fall bei den Juden war es das Geld. Sonst gab es kaum Unterschiede. Nun ja, es gab den Rabbi, der viel gelernt hatte, aber auch er war einfach noch ein Jude. Man hat ihn geehrt wegen seines Dienstes, aber unter den Empfängern des Briefes hat solche wohl nicht gegeben, denn sie waren alle Christen und dort war das also nicht mehr so der Fall. Und wenn es dort Älteste gegeben hat und Leitende in den Gemeinden, dann waren die nicht besonders hoch geachtet, so wie heute manchmal der Priester oder der Pfarrer es ist. Das hat es damals nicht gegeben. Man hat das große Ansehen eines Rabbis oder eines Priesters nicht übertragen auf die christlichen Ältesten oder Anführer in den Gemeinden. Das war eine große Bruderschaft und jeder hatte seine Begabung und jeder hat seinen Auftrag und mit diesen Gaben und Aufträgen hat man gedient. Also da gab es nicht Rangunterschiede. In der Welt, da weiß ich nicht, was für Unterschiede es gegeben haben mag. Ich nehme nicht an, dass Juden große Posten gehabt haben bei den Römern. Es gab hier und da einen Juden, der dort Verantwortung übernahm, aber normalerweise wohnten die Juden für sich als Volk. Sie haben ihre eigenen Angelegenheiten organisiert und haben dort nach dem eigenen geschaut. Sie waren zwar unter die Römer gestellt, aber sie haben ihr eigenes Volksleben weitergeführt. Und das durften sie von den Römern aus. Die Juden hatten wohl, so viel ich weiß, mit die größten Privilegien von allen Völkern, die die Römer je unterjocht haben. Die hatten scheinbar Sonderprivilegien. Ich weiß nicht aus welchem Grunde, aber das scheint der Fall gewesen zu sein. Also, wenn Jakobus im ersten Fall in Vers 9 von einem Niedriggestellten spricht, nicht von einem Armen, da hat er im Allgemeinen gesprochen. Aber das Gegenteil davon ist in diesem Fall nicht der Hochgestellte, sondern jetzt der Reiche, weil das offenbar die einzige Art von Hochgestellten war unter den Juden. Und die hat es gegeben. Offenbar sind reiche Juden zum Glauben gekommen. Nun hat Jakobus ihnen ein Wort zu sagen. Übrigens, ich habe heute einen Artikel eingesehen, wo es um das Geschäftsleben ging. Und es war eine Zeitschrift aus Kanada. Und ein gewisses Geschäft, das ein Pyramidengeschäft in sich ist, das gibt es hier kaum in Europa, das gibt es in Deutschland. Aber normalerweise sind Geschäfte hier nicht so organisiert. Ein Pyramidengeschäft ist ein Geschäft, in dem man beginnt, etwas zu verkaufen, und dann hofft man, dass, und dann zu gleicher Zeit, während man verkauft, versucht man noch andere zu gewinnen, die für einen verkaufen werden. Und das heißt, man wird in dieser zweiten Stufe gleichsam ein, wie sagt man, jemand, der an die Läden liefert. Also er kommt auf diese Stufe, ja. Und wenn er dann noch mehr, und wenn dann diese Leute, die er gewonnen hat, wenn die dann wiederum andere Verkäufer gewinnen, dann kommt er auf eine dritte Stufe. Und er verdient dann immer auf diesen unteren Ebenen. Das ist, was man ein Pyramidengeschäft nennt. Natürlich, wenn man sehr redegewandt ist und gut verkaufen kann und auf eine hohe Stufe dann so kommt, dann kann man eine Menge von Geld verdienen. Und ein solches Geschäft, das in Nordamerika sehr groß geworden ist und bei welchem auch viele Christen tätig sind. Es ist ein Geschäft, in welchem einfach sehr viele Christen tätig sind. Dies wurde einmal unter die Lupe genommen von dieser Zeitschrift. Das war ein Wagnis, denn sehr viele Christen unter den Lesern waren wahrscheinlich in diesem Geschäft drinnen. Aber sie haben es einmal gewagt. Und sie bekamen ein interessantes Echo, positiv und auch negativ. In einem Leserbrief, in einer Erwiderung also, las ich Folgendes. Er hat einiges wohl auch anerkannt bei diesen Leuten, aber er hat gesagt, die Leute von diesen Geschäften, hat den Namen dann genannt, glauben, man darf reich werden. Aber Christus sagt, wir haben arm zu sein. Mit anderen Worten, diese Leute leben im Widerspruch zur Heiligen Schrift, zu Jesus Christus. Sie mögen Christen sein, aber sie leben ständig im Ungehorsam, wenn sie diese Haltung einnehmen, das Verlangen haben, reich zu werden. Das hat mich stutzig gemacht. Denn ich bin es nicht gewohnt, vom normalen Christen so etwas zu hören. Ich weiß, das gibt es, diese Haltung, in speziellen Organisationen wie Orden und so weiter. Die glauben, dass es eine Berufung sein kann, arm zu sein. Und auch mit denen bin ich nicht eines Sinnes. Ich glaube, dass es überhaupt nicht so etwas gibt. Ich glaube, ob man reich oder arm ist, ist eine Führung Gottes nach der Heiligen Schrift. Und ob man arm oder reich ist, die Bibel hat Worte für uns beide. Und Jakobus ist einer von diesen. Er sieht also die Möglichkeit, dass ein Christ reich sein kann. Dieser Bruder, der diesen Brief schrieb, in dieser Zeitschrift, der gab das Beispiel dann vom reichen Jüngling, hat aber übersehen, dass Jesus und auch Gott in der Heiligen Schrift uns Worte geben, gerade für unsere Situation. Und diese Worte sind nicht immer allgemein anzuwenden. Was Jesus zum reichen Jüngling sagt, das sagt er nicht jedem Menschen, der ihm nachfolgen soll. Jesus hat sein Problem angesprochen. Das Problem dieses Mannes war, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und Jesus gab ihm eine Antwort. Und dann wehrte er sich und sagte, ich habe so getan, wie du sagst. Und um diesen Mann dann zu überzeugen, dass er gelogen hat, dass er die Unwahrheit gesagt hat, er hat ihm nicht glatt gesagt, du sagst die Unwahrheit, du hast nicht alles gehalten. Er gibt ihm dann einen Auftrag. Und bei diesem Auftrag stellt es sich heraus, dass er nicht alle Gebote gehalten hatte, nämlich das allererste. Jesus sagt, nimm alles, was du hast, verkauf es und gib es den Armen und folge mir nach. An dieser Stelle wurde er herausgefordert, wen er mehr liebte, sein Geld und seine Vorteile, seinen Lebensstil oder Jesus Christus. Denn er hatte Jesus Christus für gut gehalten oder hat ihn gut genannt. Und Jesus sagt, niemand ist gut als der alleinige Gott, womit er gesagt hatte, dass er Gott war. Er hat nicht in Abrede gestellt, dass er gut war. Er hat den jungen Mann nur daran erinnert, dass es nur einen gibt, den man in Wirklichkeit gut nennen darf. Du hast die Wahrheit gesagt an dieser Stelle. Nur musst du wissen, ich bin Gott. Das heißt also, beim nächsten Schritt kommt das erste Gebot zur Prüfung bei diesem jungen Mann. Hast du das erste Gebot gehalten? Liebe deinen Gott mehr, denn dich selbst und alles andere. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Und als Jesus sagte, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du ewiges Leben haben willst, dann bitte, lass alles fahren und dann folge mir nach. Das war der Auftrag an diesen Mann. Das nächste Mal hat er eine andere Forderung. Zum Beispiel, wenn ein Mann seinen Vater erst beerdigen will, bevor er Jesus nachkommt, folgen will. Gott hatte gesagt, und Jesus ist der Gott, der dieses im Alten Testament sagte, bei den 10 Geboten war es Jesus, der die 10 Gebote erließ. Er ist der Gott des Alten Testamentes. Und in diesen 10 Geboten steht geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber wenn jetzt ein Mensch Vater und Mutter mehr liebt, denn Gott, dann geht das über das Gesetz hinaus. Und jetzt hat Jesus diesen Mann getestet. Wen liebst du mehr, mich oder deinen Vater? Ist das nur eine gewisse Schuldigkeit im Zeichen deiner Liebe zu Gott, die du tun willst? Oder liebst du wirklich deinen Vater mehr denn mich? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, was es heißt, mir nachzufolgen? Das war das Wort an den Mann. Ihm hat er nicht gesagt, verkaufe alles. Ihm hat er gesagt, komm gleich. Es sind andere, die können deinen Vater beerdigen. Von dir erwarte ich jetzt, dass du mir nachfolgst. Das nächste Mal gibt er eine andere Antwort, wie die Situation gerade es verlangt. Denn Jesus weiß, wo, ich sage es manchmal so, aus dem Garten Eden ein Bild genommen, Jesus weiß, wo der Baum ist, hinter dem wir uns verstecken. Sie wissen, dass Adam und Eva sich versteckt haben im Garten Eden, nachdem sie sündigten. Jeder von uns hat die Tendenz, sich vor Gott zu verstecken. Und da sucht uns der Herr auf. Da will er wissen, wo wir sind. Dieses deckt er dann auf. Er weiß, das in unserem Leben anzusprechen, dass wir festhalten möchten um jeden Preis. Jakobus sagt, es sind Leute unter euch, die sind reich. Aber ich verlange nicht, dass sie gleich allen Reichtum aufgeben. Ich verlange zuerst eine Einstellung. Es geht nicht ums Äußere. Es geht um die Einstellung zum Reichtum. Dieser reiche Mann soll wissen, was jeder Christ wissen muss, dass er vergänglich ist. Nicht nur die Reichen sind vergänglich, auch die Armen. Nur in diesem Fall soll der äußerlich Hochgestellte im Lichte der Ewigkeit niedrige Stellung wissen. Der Niedriggestellte in dieser Welt soll um seine Größe, seine hohe Stellung im Lichte der Ewigkeit wissen.
Der, der in dieser Welt hochgestellt ist, der soll wissen, im Lichte der Ewigkeit ist er einfach ein Vergänglicher. Und diesem Problem widmet er nun einige Zeilen. Mehr denn beim anderen. Offenbar ist das eine größere Gefahr. Wenn jemand eine Summe auf der Bank hat und es scheint alles sichergestellt zu sein, dann ist die Tendenz einfach da, sich auf diese Dinge zu verlassen, anstatt auf den Herrn Jesus, anstatt auf Gott. Das ist bei jedem bei uns der Fall. Sobald es uns einigermaßen gut geht, tendieren wir dazu, weniger zu beten. Weniger Acht zu geben auf unseren Herrn. Wenn uns Gott dann einiges wegnimmt, dann natürlich beten wir. In der Not, da wissen wir schon, wo der Herr wohnt. Und jetzt gilt es von uns aus, aus freien Stücken, einmal zu verzichten auf diese Dinge. Und Petrus, Jakobus sagt, der Reiche, der rühme sich in seiner Niedrigkeit. Das Wort rühmen hat er im ersten Teil von Vers 9 gebraucht. Aber Vers 10 ist die Fortsetzung von Vers 9. Und das Verb von Vers 9 gilt für Vers 10. Das heißt, der Reiche soll sich rühmen in seiner Niedrigkeit. Wie kann man stolz sein auf seine Vergänglichkeit? Denn die Niedrigkeit besteht in diesem Fall in der Vergänglichkeit. Wie kann man rühmen in seiner Vergänglichkeit? Nun, ich weiß nicht genau. Diese Frage kann ich schlecht beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach sich dessen bewusst sein soll und dass man dankbar sein soll, dass man nicht dieser Vergänglichkeit unterworfen ist. Man könnte es auch so ansehen, man ist dankbar, dass man einmal aus diesem Leben rauskommen wird. Der Reiche soll also eine geistliche Einstellung nehmen, und wissen, dass sein geistlicher Reichtum viel mehr wert ist als sein irdischer Reichtum. Nun gebraucht er ein Beispiel, Vers 10, weil er wie eine Blume des Grases vergehen wird. Deshalb ist er niedrig. Interessant ist an dieser Stelle wie an anderen Stellen, wie die Bibel denkt. Paulus sagt einmal im 2. Korintherbrief, dass das, das zeitlich ist, das nicht so viel wert ist, als das, was ewig ist. Er sagt, wir schauen auf das Unsichtbare und das bleibt ewiglich. Und wir schauen nicht auf das Sichtbare. Die Bibel ist der Einstellung, dass das, was von Dauer ist, besser ist, als das, was von kurzer Dauer ist. Länge von Dauer ist für die Bibel etwas Wertvolles. Das ist ein Wert. Interessant ist, dass die heutige Wirtschaft vom Kurzlebigen lebt. Das zeigt uns eine Art, im Lichte der Bibel, verkehrten Denkens. Ja? Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Und es werden nun nicht nur Waren weggeworfen, sondern es wird Leben weggeworfen. Alte Menschen und kleine Kinder, die sind nicht so viel wert. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Aber die Bibel wertet das, was lange da ist. Wir sollten also die Einstellung der Bibel annehmen. Der Mann, der vergehen wird, ist niedrig. Und weil jeder von uns vergänglich ist, ist jeder von uns eigentlich niedrig. Niemand von uns lebt hier ewiglich. Das macht uns zu nicht groß, nicht viel wertvollen Menschen. Die Blume des Grases, mit der Blume des Grases vergleicht er ihn. Vers 11. Er spricht hier in der Vergangenheitsform, in der Erzählform. Erzählt hier eine kleine Geschichte von einer Blume. Es war eine Blume auf dem Felde, so können wir das lesen. Und eines Tages ging die Sonne auf. Und als die Sonne aufging, kam der warme Wind. Nun, das ist typisch von Palästina. In Palästina kann der Wind vom Westen kommen. dann ist er frisch, kühl, er kommt vom Mittelmeer und bringt vielleicht Feuchtigkeit. Auf jeden Fall bringt er ein gewisses Maß von Humidity, auch so im Französischen, ja. Also ein gewisses Maß von Feuchtigkeit, das in der Luft hängt. Und das ist natürlich angenehm im warmen Wetter. Aber wenn der Wind vom Osten kommt, dann kommt er von der arabischen Wüste. Und dieser Wind kann sehr bald aufkommen, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Und jetzt sitzt diese kleine Blume da im Gras. Es ist eine Grasblume, eine ganz kleine Blume. Der Reiche ist nicht eine große Blume, eine Orchidee, sondern er ist zu vergleichen mit einer ganz kleinen Grasblume oder mit einem Alpenblümchen. Und jetzt kommt, die Sonne ist aufgegangen und jetzt kommt bald der warme Wind vom Osten. Und was geschieht? Mit der Zeit, wenn keine Feuchtigkeit da ist, dann verdorrt, sagt Jakobus, das Gras. Das heißt, der Stängel, an dem die Blume hängt, der verdorrt. Der Reiche ist wie die Blume. Sein Reichtum ist wie das, was die Blume trägt. Der Stängel, der Reichtum, verdorrt. Gott braucht nur einen Wind, wie bei Hiob, kommen zu lassen, und schon ist aller Reichtum weg. Wie schnell geht das? Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. 1973 und dann gleich die wirtschaftliche Drohung der Araber, und schon steckten wir in einer großen Krise, und seitdem haben wir uns nicht so richtig erholt. Das kann sehr schnell gehen. Der warme Wind, Gott kann ihn aufkommen lassen, dann zerbricht der Stängel, er verdorrt. Was geschieht jetzt, wenn der Stängel verdorrt? Jakobus sagt, die Blume fällt ab. Der Stängel kann es nicht mehr tragen. Ist die Blume sofort tot? Nein, noch nicht. Wir pflücken Blumen und wir tun sie ins Wasser und sie bleiben. Ja? Und wenn man Alpenblümchen pflückt, auch verbotenerweise, oder irgendwo mal Blümchen pflückt, die reichen, bis wir nach Hause kommen. Die brauchen nicht gleich Wasser. Aber mit der Zeit verdorren sie, wenn sie nicht Wasser bekommen. Der reiche Mann mag immer noch schön sein, wenn man reich sein Reichtum weg ist, aber er selbst wird dann auch mit der Zeit verdorren, denn dann hat er nichts mehr, wovon er leben kann. Und dann heißt es, die Blume fiel ab und die Schönheit ihres Aussehens verging. Die schönen Kleider vergehen, die schöne Wohnung ist dahin. Wenn der Reichtum nicht mehr da ist, dann fällt alle Schönheit weg. Jakobus will sagen, auf diese Dinge kann man sich nicht verlassen. Die sind eben vergänglich. Und wie schwer wir auch gearbeitet haben mögen, wie schön sie auch und wertvoll sie sein mögen, hierauf können wir uns nicht verlassen. Dass wir uns dieser Dinge freuen dürfen, während sie da ist, das sagt die Bibel an anderer Stelle. Aber hier will er eine Haltung züchten. Jakobus will daran erinnern, dass man eine gewisse grundsätzliche Haltung einnehmen will. Wenn diese Haltung nicht da ist, dann wird man in der Prüfung, in der Versuchung des Reichtums untergehen. Paulus sagt zu den Korinthern, 1. Korinther 7, alles in dieser Welt halten wir auf Distanz. Nicht fest. Wir sollen bereit sein, alles fahren zu lassen. Wer verheiratet ist, muss immer bereit sein, die Frau fahren zu lassen. Sie kann jeden Tag sterben. Und eine Frau, die einen Mann hat, kann nie garantieren, dass sie ihn noch eine Woche hat. Alles loslassen. Und dann macht er die Anwendung. Und alles, was wir in dieser Welt haben, die ganze Welt, die gebrauchen wir, aber nicht missbrauchen. Wann missbraucht man sie? Wenn man darauf eingestellt ist, dies ist mein Leben. Wenn man es festhalten will. Hier lehrte uns Jakobus an dieser Stelle, im Lichte der Ewigkeit das Zeitliche anzubetrachten. Wir kommen zum nächsten Text. Er besteht aus Vers 12. Hier haben wir eine vierte Hilfe in unseren Prüfungen. Jakobus hatte von allerlei Prüfungen gesprochen. Und jetzt gibt er uns eine Verheißung in unseren Prüfungen. Was immer die Prüfung sein mag, folgende Verheißung ist eine schöne Verheißung. Wir lesen Vers 12. Glückseligkeit ist das Los des Mannes, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt oder die Versuchung erduldet, weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird, welche der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Übrigens, das vorletzte Mal, als ich hier war, das war wohl im September, da hatte ich von Bewährung gesprochen und jemand hatte gefragt, was bedeutet das? Hier in diesem Vers haben wir es. Dieses Wort selig, im Griechischen Makarios, es hat einmal einen Bischof gegeben, der hieß so, auf Zypern war es, nicht? Ne? Das ist das Wort, ein Seliger. Eigentlich bedeutet es Glückseligkeit oder glückselig zu preisen. Wenn Jesus sagt, selig sind die geistlich arm sind, die Sanftmütigen und so weiter, dann meint er nicht, sie sollen sich freuen. Es ist kein Gebot, froh zu sein. Wenn Jesus sagt, glückselig oder selig sind die Armen oder die reinen Herzen sind und so weiter, dann sagt er auch nicht, dass sie jetzt froh sind. Selig zu sein heißt in diesem Zusammenhang nicht froh sein. Im Deutschen gebrauchen wir dieses Wort heute so. Bald kommt wieder Weihnachten und die Kinder freuen sich dann auf ihre Geschenke. Und jetzt kann es sein, dass ein kleines Mädchen sich eine gewisse Puppe sehr stark gewünscht hat. Oder ein Junge ein kleines Fahrrädchen. Und dann heißt es, wenn er es bekommt, er ist so begeistert, dann sagt eines der Eltern vielleicht, der ist ja wirklich selig. Das heißt überglücklich. Das ist nicht, was Jesus hier meint. So wird das Wort nicht gebraucht. Jesus will sagen in den Seligpreisungen, man soll wissen, dass man Glück haben wird. Jetzt hat man Not. Aber Jesus kündet an, gewisse Leute werden es einmal gut haben. Und das ist, was Jakobus hier tut. Es mag sein, dass jemand arm ist. Es mag sein, dass jemand niedrig gestellt ist. Es mag sein, dass jemand ein sehr geprüftes Los hat. Und es mag sein, dass er dann jetzt traurig ist, wie er eben gesagt hat in den ersten Versen. Aber er gibt ihm eine Verheißung. Glückseligkeit ist das Los so eines Menschen. Das heißt, er soll jetzt wissen, eines Tages wird er es gut haben. Was ist dieses Gute? Die Krone des Lebens. Das ist das Gute. Und das ist auch der Clou. Das heißt, das ist auch der Schlüssel zum Verständnis dieses Verses. Das erste Wort kündet eine Verheißung an und das letzte Wort oder das ganz am Ende des Verses sehen wir, woraus dieses Glück besteht. Es besteht aus dem Leben, nicht ganz am Ende des Verses, aber gegen Ende des Verses. Die Krone des Lebens. Was ist die Krone des Lebens? Das ist das Leben. Krone des Lebens heißt eine Krone, sprich Leben. Ja, werden nicht alle Kinder Gottes Leben bekommen? Genau. Aber nur die kommen in die Gegenwart des Herrn, die als Kinder Gottes dorthin kommen. Solche, die sich von hier wegbringen lassen aus irgendeinem Grunde, die kommen dort nicht an. Ob wir nun hier an die ewige Sicherheit glauben oder nicht, wollen wir das einmal dahingestellt sein lassen. Oder ob es in der Schrift nur um das Prüfen geht, ob man wirklich wiedergeboren war. Dieses Thema möchte ich jetzt nicht ansprechen. Der Apostel sagt hier, nur die kommen dort an und bekommen diese Krone, das heißt das ewige Leben, die hier dem Herrn treu waren. Und auch wenn sie in Prüfungen kamen, wenn sie in dieser Prüfung ausdauern oder erdulden, in der Versuchung, das heißt in der Prüfung, dann werden sie, wenn der Herr Jesus kommt, die Krone des Lebens bekommen. Wenn er sich bewährt hat, das heißt, wenn er durchgehalten hat, wenn er treu geblieben hat, ist, die Treue gehalten hat. Und wann ist man treu? Was ist Treue? Was heißt Bewährung? Das sagt er ganz am Ende des Verses. Welche der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Darauf kommt es an. Das Christenleben besteht in seiner Substanz in Liebe zum Herrn Jesus. Das ist, wozu wir wiedergeboren wurden. Christsein heißt, Gott von ganzem Herzen wieder zu lieben. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Menschen, die nicht Christen sind, sind nicht Gottliebende. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, das sind Christen. Nur Christen lieben Gott. Das ist eine Definition von Christsein, ein Gottliebender zu sein. Und wer nun wirklich ein Gottliebender ist und ihn mehr liebt, denn seine hohe Stellung, wenn er eine hat, eine Autoritätsstellung, oder seinen Reichtum, wenn er reich ist, oder irgendein Ansehen, wenn er Ansehen hat, der bereit ist, alles Irdische und Äußerliche fahren zu lassen, wenn der Herr es mal so will, ja, darauf kommt es an, ob der Herr es will oder nicht. Wenn der Herr es von uns fordert und wir es preisgeben können, im Zeichen unserer Liebe zu ihm, dann zeigen wir, dass wir wirklich seine Kinder und Nachfolger sind. Dieser reiche Jüngling hat diesen Test nicht bestanden. Er liebte sich selbst und seinen Reichtum mehr denn Jesus und wurde nicht Christ. Christ ist jemand, der bereit ist, alles fahren zu lassen. Nun bestimmt aber Gott, was wir drangeben müssen, nicht wir selbst. Es hilft rein nichts, ganz freiwilligerweise arm zu werden. Das besagt nichts. Ja. Wir haben hier treu zu sein in unserer irdischen Arbeit. Wir haben hier unsere Aufgaben zu erfüllen. Und wenn der Herr dann, anstatt zu geben, auch einmal etwas nimmt, dann stellt er uns auf die Probe. Und in solchen Prüfungszeiten haben wir die Verheißung, wenn wir wirklich aufschauen zu ihm und zeigen, dass wir ihn meinen, dass unser Herz bei ihm ist, dann zeigen wir, dass wir echte Kinder Gottes sind. Und wir werden dann ihn schauen. Glückseligkeit wird unser Los sein. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, den Versen 13 bis 18. Ich werde ihn wohl nicht zu Ende betrachten können. Es braucht in der Prüfung, sagt der Apostel, ein rechtes Gottesverständnis. Das ist eine fünfte Hilfe in unseren Prüfungen. Ein rechtes Gottesverständnis. Was sollte man von Gott wissen, wenn man geprüft wird? Wer Gott lieben will, muss etwas von ihm wissen. Wir sagen von solchen, die sich lieben, sie haben sich kennengelernt. Wer Gott liebt, der hat ihn kennengelernt und will ihn noch mehr kennenlernen. Wenn man Gott lieben will, was muss man von ihm wissen? Denn nur wenn wir etwas über Gott wissen, können wir ihn lieben. Können wir unsere Liebe ihm zeigen. Der Schreiber gibt einiges hier, das wir zu bedenken haben. Erstens, in den Versen 13 bis 15 sagt er, das Böse, das kommt nicht von Gott. Und dort spricht er von Versuchung zum Bösen. In Vers 16 sagt er, man soll sich im Denken über Gott nicht irreführen lassen. Und dann in den Versen 17 und 18 sagt er, von Gott kommt Gutes. Zweierlei sagt er über Gott aus und dazwischen sagt er, wir sollen uns nicht beirren lassen. Also erstens, das Böse kommt nicht von Gott Und dann am Schluss sagt er, das Gute, das kommt von Gott. Und dazwischen eine Ermahnung, dass wir uns nicht irreführen lassen sollen an diesen zwei Stellen. Das ist möglich, auch für Kinder Gottes, sich hier auf eine schiefe Bahn führen zu lassen. Ich spreche jetzt nicht vom Abfall. Ich spreche davon, dass wir falsche Auffassungen bekommen können von Gott und dass diese falschen Auffassungen uns hindern können, wenn wir geprüft werden. Es ist wichtig, dass wir richtige Gedanken über Gott haben, sonst werden wir in der Prüfung nicht standhalten. Also erstens, das Böse, das kommt nie von Gott. Jetzt gibt der Apostel drei Beweise. Er spricht von dreierlei. In Vers 13, was man in der Versuchung nicht sagen sollte, nicht Beweise, aber drei Worte für uns. Dann im zweiten Teil dieses Verses, warum man es nicht sagen sollte. Und dann in den Versen 14 und 15, was man über die Versuchung zum Bösen wissen sollte. Also, was man in einer Versuchung nicht sagen sollte und warum. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das sollte man nie sagen. Und jetzt gibt er den Grund an. Man sollte nie sagen, wenn man versucht wird, diese Versuchung zum Bösen kommt von Gott. Auch wenn Jesus uns beten gelehrt hat, führe mich nicht in Versuchung, heißt das nicht, dass Gott zum Bösen versucht. Das heißt nur, dass Gott uns unseren Weg gehen lassen kann, wenn wir darauf bestehen. Und das ist etwas Furchtbares. Und dafür mögen wir bewahrt bleiben. Ja? Wir wollen nicht unseren eigenen Weg anschlagen. Wir wollen nicht in die Versuchung geraten, auch nicht, wenn Gott es zulässt. Er möge uns bewahren davor. Eine Übersetzung, eine syrische, glaube ich, ist es, hat es so, führe mich so, dass ich nicht in Versuchung falle. Das ist, glaube ich, der Sinn dieses Verses. Warum sollte man nicht sagen, dass man von Gott versucht werde? Aus zwei Gründen. Beziehungsweise gibt er zwei Worte hier an. Er begründet zweimal, aber eines ist die Begründung für das andere. Die eigentliche Begründung für Vers 13a ist der nächste Satz in Vers 13. Denn Gott ist unversuchbar gegen böse Dinge. Weil Gott nicht versucht werden kann zum Bösen, deshalb sollten wir nicht sagen, wir werden von Gott versucht. Wenn man das so hört, dann ist das unverständlich. Ich weiß nicht, ob das für Sie im Französischen verständlicher ist, ich glaube kaum. Wenn man überlegt, dann kann man zunächst nicht verstehen, warum der zweite Teil ein Grund sein sollte für das erste. Wie ist dieser Satz, Gott ist nicht versuchbar, wie ist das ein Grund dafür, dass ich nicht sagen sollte, ich werde von Gott versucht? Das wird erst klar beim dritten Satz. Er selber, Gott, versucht niemanden. Das ist die Antwort. Gott versucht nicht und Gott wird nicht versucht. Jakobus argumentiert folgenderweise. Erstens, Gott, den kann man nie versuchen, etwas Böses zu tun. Er kann nie zum Bösen versucht werden. Folglich versucht er auch niemanden. Und weil er niemanden versucht, sollte ich auch nicht sagen, dass er es tut. Aber wieso ist Wie hängen also diese ersten zwei zusammen? Gott kann nicht versucht werden und er versucht niemanden. Wieso ist das eine der Grund für das andere? Kann es das nicht geben, dass jemand versucht werden könnte, aber er selbst würde niemanden versuchen? Könnte es nicht einen Menschen zum Beispiel geben, der so gut ist, dass er niemanden anderes versuchen würde zum Bösen. Aber er selbst könnte doch schon versucht werden, Böses zu tun. Wenn wir auf der menschlichen Ebene denken, dann wäre das scheinbar möglich. Aber bei Gott ist das unmöglich. Jakobus scheint so zu denken. Wenn Gott nicht versucht werden kann, dann kann er selbst auch nicht versuchen. Wie ist der Versucher entstanden? Wie ist Luzifer zum Bösen geworden? Da ist das Geheimnis, glaube ich, zum Verstehen dieses Verses. Wie ist der Versucher im Garten Eden zu einem Versuchenden geworden? Dadurch, dass er sich versuchen ließ. Der Grund, weshalb er ein Einladender zum Bösen wurde für andere, war der, dass er selbst versucht wurde, dass er diese Versuchung in sich aufkommen ließ. Und jetzt sagt Jakobus, bei Gott gibt es das nicht. Bei einem Engel hat es das geben können. Aber bei Gott gibt es das nicht. Das könnte bei Gott nie aufkommen, so ein Gedanke. Gott könnte nie die Sünde in ihm selbst entstehen lassen. Er könnte nie zum Bösen versucht werden. Und wenn das schon nicht möglich ist, dann ist sicherlich das Zweite auch nicht möglich, dass er dann einen anderen zum Bösen einlädt. Denn es braucht einen Bösen, um einen anderen zum Bösen zu versuchen. Aber Gott ist nicht böse. Er kann nicht einmal böse werden. Deshalb kann er nicht einen anderen zum Bösen führen. Und deshalb sollte ich auch nie sagen, dass meine Not, meine Versuchung zum Bösen von ihm kommt. Eine etwas komplizierte Argumentation, aber sie wirft viel Licht auf Gott, auf sein Wesen, wenn wir einmal durchschauen können. Jakobus sagt noch einmal, bei Gott gibt es das nicht, dass ihm einfallen könnte, etwas Böses zu tun. Er kann nicht versucht werden zum Bösen. Er bleibt immer gut. Deshalb kann er nicht zum Bösen einladen. Und wenn es beides bei ihm nicht gibt, dann sollte ich ihm nie etwas Böses in die Schuhe schieben. Ich sollte ihm nie vorwerfen, dass er ungerecht bei mir war. Der Gedanke liegt uns nahe, wenn wir unsere Lage nicht verstehen können. Wenn dies besonders schwierig wird, dann tendieren wir dazu, Fragezeichen aufzustellen in Richtung Gott. Aber wenn wir ein richtiges Gottesbild haben, dann können wir an dieser Stelle bewahrt bleiben. Und wir können von Gott Hilfe bekommen. Jakobus sagt dann gleich, von ihm kommt in der Tat Hilfe. Und nicht nur Hilfe, alle guten Gaben kommen von ihm. Inzwischen, Vers 16, eine Warnung. Lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nie böse Gedanken kommen über Gott. Lasst euch nie dazu überführen lassen, dass von Gott etwas Negatives kommen könnte, etwas, das böse ist, und dass das Gute von ihm vorenthalten würde. Was hat der erste Versucher gesagt? Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen? Ja. Es könnte ja sein, dass er etwas euch vorenthalten möchte. Sehen Sie, ein schiefes Licht wird auf Gott geworfen. Das sollten wir nie denken. Wenn wir also in eine Prüfung kommen und diese Prüfung für uns negativ ist, sie bereitet uns Traurigkeit und wir wissen, Gott hat seine Hand darin, dann sollen wir wissen, diese Prüfung ist etwas Gutes. An dieser Stelle gibt uns der Apostel noch einmal eine Hilfe, dem Ersten nachzukommen, als er am Anfang sagte, achtet es nur für Freude, wenn ihr in Prüfungen kommt. Sie sind in sich etwas Gutes. Dies hat mit keiner Einladung zum Bösen zu tun. Und wenn ihr in der Prüfung zum Bösen versucht werdet, das kommt nicht von Gott. Verstehen wir? Nur die Lage selbst kann von Gott sein und sie will uns nur auf eine höhere geistliche Ebene führen. Ein kleiner Junge und ein Mädchen waren unterwegs. Nun, sie waren nicht mehr ganz klein, aber sie waren noch Kinder. Der Junge hatte offenbar das Mädchen eingeladen, die Schwester eingeladen, zum Spaziergang in den Bergen. Es war etwas höher gelegen und als wir unterwegs waren, war der Pfad doch ziemlich steinig und rau. Und dann beging das Mädchen, die Schwester, sich zu beklagen. Du hast gesagt, hier wäre ein Weg, hier wäre ein Pfad. Und da ist kein Pfad, das sind Steine und Felsen. Dann sagte der Bruder zu ihr, die Felsbrocken, das sind die Stufen, auf denen man höher kommt. Das sind keine Stolpersteine, hätte er sagen können, das sind Stufen. Ja? Unsere Prüfungen sind nicht da, um uns in den Abhang zu bringen, sondern sie sind da, um uns höher zu bringen. Das sind die Stufen, auf denen wir höher kommen können. Gott ist gut. Das ist die große Frage in unseren Prüfungen. Und da möge uns der Herr Kraft und Gnade geben, bei dieser Antwort zu bleiben. Nur Gutes von ihm zu denken. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Hilf uns, Herr, es zu beherzigen, damit wir lernen, so zu denken, wie es geschrieben ist, wie es denkt. Damit wir lernen, so über dich zu denken, wie dort geschrieben steht. Hab Dank, Herr, dass wir einen nur guten Gott haben. Hab Dank, Herr, dass wir keinen Allah zum Gott haben, der auch Böses tun könnte. Dass wir keine griechischen Götter haben, die unter sich zanken und streiten. Hab Dank, Herr, dass wir einen vollkommenen Gott haben, von dem kein Böses kommt, von dem nur Gutes und viel Gutes kommt. Danke, Herr, für die Hoffnung, die wir haben, dass wir eines Tages das vollkommene Glück bei dir schmecken werden. Amen.